wahre Geschichten und mysteriöse Fälle, bei denen die Grenze zwischen Heilung und Horror verschwimmt.
Wir sprechen über wahre Verbrechen im Gesundheitswesen.
Hallo, ich bin Linda.
Und mein Name ist Clara.
Willkommen bei Pflegefachmord.
Herzlich willkommen zu Pflegefachmord. Linda, herzlich willkommen. Verrückt, unsere erste Folge.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt und fühle mich auch nicht so gut vorbereitet, aber wird schon irgendwie schief gehen.
Ja, klar.
Wie geht's dir denn?
Ja, es ist so, wenn man so lange darüber spricht, jetzt mit einem True Crime Podcast zu starten und dann am Ende alle Utensilien beisammen hat und dann anfängt, ist doch irgendwie spannender und aufregender, als man im Vorfeld gedacht hat.
Wir haben ungefähr ein Jahr lang an diesem Projekt gefeilt, überlegt, getüftelt.
Das stimmt.
Es hat eine Weile gedauert, bis wir jetzt tatsächlich starten. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir freuen uns natürlich sehr und sind gespannt, wo das alles noch hinführt. Clara und ich kennen uns aus unserem berufspolitischen Engagement. Wir haben beide eine Ausbildung und ein Studium in der Pflege absolviert und ja, haben dann bei unserem Engagement mit der Zeit herausgefunden, dass wir beide sehr gerne True Crime hören und haben uns dann überlegt, ob wir das nicht vielleicht mal verbinden wollen. Also True Crime und unsere Erfahrungen im Gesundheitswesen, unser berufspolitisches Streben. Und daraus ist dann Pflegefachmord entstanden.
Genau, und das ist eigentlich auch schon die Begründung, wieso ihr uns jetzt hier hören könnt. Wir lieben True Crime Podcasts. Ich meine, lieben ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir mögen es total, True Crime zu hören. Und finden an sich alle möglichen Fälle auch super spannend. Da wir aber aus dem Gesundheitsbereich kommen und es noch keinen Podcast gab, der sich ausschließlich mit Fällen aus dem Gesundheitswesen beschäftigt, haben wir uns dafür entschieden, eins zu starten. Und deswegen könnt ihr uns jetzt hier hören. Also herzlich willkommen an alle, die uns schon kennen aus dem Gesundheitswesen. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wir freuen uns, dass ihr uns vielleicht ja, auf diese Weise nochmal neu kennenlernt und sind super gespannt auf Rückmeldungen, auf Anmerkungen und auf ja, jegliche Hinweise. Wir haben uns dazu entschlossen, einmal im Monat den Podcast zu veröffentlichen und das wird immer der dritte Freitag im Monat sein. Okay, Linda, dann nimm uns mal mit rein in den ersten Fall. Ich bin super gespannt. Wir haben uns vorher ja noch nicht abgestimmt oder beziehungsweise du hast mir ja im Vorfeld noch nichts über den Fall erzählt. Ich bin gespannt. Okay, Linda, willst du mal beginnen?
An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Content-Warnung aussprechen. In dieser Folge hört ihr die Nacherzählungen von Gewalt, unter anderem auch religiös motivierte Verbrechen. Am besten schreiben wir die einzelnen Warnungen auch noch mal detaillierter in die Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr das dort noch mal nachlesen. Clara.
Linda.
Wir befinden uns im Jahr 1991. Da waren wir auf jeden Fall beide noch nicht auf der Welt. Deshalb habe ich mal ein paar Fakten rausgesucht, damit wir wissen, was damals so abging. Es ist zum Beispiel das Jahr, in dem sich die Sowjetunion endgültig aufgelöst hat. Und damit haben mehrere Staaten ihre Unabhängigkeit erklärt. Dazu zählte zum Beispiel auch die Ukraine. Außerdem wurden im Januar die ersten Luftangriffe im Irak geflogen und damit startet auch die Reaktion bzw. der Gegenangriff der Kriegskoalition auf die Annexion Kuwaits durch den Irak. Diese Kriegskoalition bestand aus 34 Ländern. Den Großteil der SoldatInnen stellten aber die USA. Wir sprechen hier also vom Zweiten Golfkrieg. Am 15. März 1991 ist auch der 2+4-Vertrag in Kraft getreten. Offiziell heißt er übrigens Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. In dem Vertrag wurden zum Beispiel die deutschen Staatsgrenzen noch einmal festgelegt und die Stärke der Bundeswehr wurde auf maximal 370.000 SoldatInnen begrenzt. Kurzer Vergleich dazu. Im September 2023 gab es bei der Bundeswehr 172.690 Berufs- und Zeitsoldatinnen. Ist also ein kleiner Unterschied. Beschlossen wurde der Vertrag eigentlich schon im Jahr davor, am 12. September 1990. Und er ist auch der Grund dafür, dass wir am 3. Oktober einen Feiertag haben, nämlich den Tag der Deutschen Einheit. Der Vertrag bedeutete also vor allem eins, die offizielle Wiedervereinigung und Souveränität Deutschlands nach ganzen 4 Jahrzehnten der Teilung. Ich finde es auf jeden Fall krass. Es war ganz schön was los zu der Zeit.
Mhm. Verrücktes Jahr.
Und ohne den Vertrag würden wir hier wahrscheinlich beide nicht sitzen. Ja, hoffen wir es mal nicht, weil sonst wären wir ganz schön lange noch geteilt in Deutschland. Ich habe auch noch ein paar positive Dinge.
Hau raus.
Und zwar war 1991 das Rebhuhn der Vogel des Jahres.
Ach, schön.
Und es haben sich auch ein paar coole Bands gegründet, wenn man die Musikrichtungen mag. Zum Beispiel Rage Against the Machine und Oasis. Kennen sicher viele aufgrund ihres Lagerfeuer-Hits Nummer 1 Wonderwall.
Vielen Dank für diese Einführung. Also 1991 wusste ich ja gar nicht, was da so Phase ist. Also spannend. Vielen Dank, Linda. Okay, ich bin gespannt auf den Fall, den du berichtest. Okay, los geht's.
Für Bärbel Bahnhof beginnt Anfang der 90er Jahre ein neuer Lebensabschnitt. Sie ist frisch geschieden, zieht in eine neue Wohnung und freut sich auf ihre neuen Freiheiten. Ihre beiden Kinder, Frank und Susanne, sind zu diesem Zeitpunkt bereits beide erwachsen. Eigentlich ist Bärbel Bahnhof gelernte Friseurin, aber sie hatte schon immer den Wunsch, anderen Menschen zu helfen und ist für alle da gewesen, hatte stets ein offenes Ohr. Und deshalb hat sie im Frühjahr 1991 im Alter von 45 Jahren gemeinsam mit ihrer Tochter eine Ausbildung in einem Pflegeberuf abgeschlossen.
Gemeinsam?
Gemeinsam, ja.
Okay.
Ich finde es krass. Ich habe meine Ausbildung auch erst Mitte 20 begonnen in der Pflege. Und ich glaube, mit Mitte 40 ist das nochmal eine größere Umstellung auf jeden Fall.
Ja, ja. Vor allem, wenn man auch gar nicht vorher in dem Setting gearbeitet hat oder ja auch eine ganz andere Ausbildung gemacht hat vorher. Aber okay,
ja.
Cool, wenn sie da sich nochmal für entschieden hat. Und vor allem mit ihrer Tochter, dass die Ausbildung gemacht hat. Es war bestimmt auch spannend für die beide zusammen in der Schule, Berufsschule zu sitzen.
Manche unserer Zuhörenden fragen sich jetzt vielleicht, warum habe ich Pflegeberuf gesagt und nicht einfach Krankenschwester? Das möchte ich jetzt mal noch kurz erklären. Ein Problem ist, dass es in den Artikeln, in den Beiträgen zu dem Fall verschiedene Informationen gibt. Also manche bezeichnen Bärbel Bahnhof als Krankenschwester und andere als Pflegehelferin. Und das sind eigentlich schon mal grundsätzlich etwas unterschiedliche Ausbildungen, vor allem was die Länge betrifft. Die Ausbildung zur Krankenschwester dauert 3 Jahre und bei der Ausbildung als Pflegehelferin gibt es unterschiedliche Längen, je nach Bundesland. Und genau, es gibt auch bei den Tätigkeiten bzw. beim Umfang der Aufgaben ein paar Unterschiede. Seit 1991 hat sich die Ausbildungsordnung auch schon ein paar Mal geändert und damit auch die Berufsbezeichnung. Personen, die ab dem Jahr 2004 Ausbildung gemacht haben, wurden Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen oder eben AltenpflegerInnen genannt. Und alle, die vorher ihre Ausbildung abgeschlossen haben und noch den Titel Krankenschwester oder Krankenpfleger erhalten hatten, konnten sich dann selbst entscheiden, ob sie die neue Berufsbezeichnung übernehmen möchten. Genau, und seit 2020 gibt es die Berufsbezeichnung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Und dabei wurden dann die 3 Ausbildungsrichtungen, also Alten-, Kinder- und Erwachsenenpflege, zusammengelegt. Und nach 2/3 der Ausbildung können die Auszubildenden dann eine Vertiefung wählen. Das wäre dann die Alten- oder Kinderkrankenpflege. inzwischen ist, meine ich auch, die Berufsbezeichnung Pflegefachperson anerkannt für Menschen, die sich keinem binären Geschlecht zuordnen. Bei der neuen Berufsbezeichnung ist es allerdings so, dass auch wirklich nur die Personen, die genau diese Ausbildung abgeschlossen haben, sich so nennen dürften und nicht wie bei der Berufsbezeichnung davor, bei der man sich quasi aussuchen konnte, ob man sie übernimmt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend. Falls ihr noch Fragen habt, schaut gerne mal bei unserem Instagram-Profil vorbei. Ihr könnt uns da gerne eine DM schicken, die wir dann direkt beantworten oder eventuell in der nächsten Folge nochmal aufgreifen. Ihr findet uns auf Instagram natürlich unter unserem Namen Pflegefachmord. Falls ihr euch sonst noch mehr über die Pflegeausbildungen informieren wollt, könnt ihr das zum Beispiel beim Bundesministerium für Gesundheit tun, auf pflegeausbildung.net oder auch beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Wir verlinken euch das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Fall. Am 4. September 1991 hat Bärbel Bahnkopf Spätdienst. Am Vormittag hat sie noch ein paar Erledigungen geplant. Sie holt Bargeld bei ihrer Bank und kauft unter anderem Bettwäsche, vermutlich für ihre neue Wohnung. Ihr Dienst im Krankenhaus am Bürgerpark in Bremerhaven beginnt dann um 13 Uhr. Falls jemand Bremerhaven nicht kennen sollte, das ist eine Stadt an der Nordseeküste, also links oben.
Vielen Dank, Linda.
Am Abend ist sie noch mit Verwandten verabredet. Doch dort wird sie nie ankommen. Der Spätdienst endet um 20.30 Uhr. Bärbel Bahnkopf legt ihre Arbeitskleidung ab und macht sich frisch für den Besuch bei ihren Verwandten. Dann macht sie sich auf den Weg zu ihrem Auto, das steht auf dem Parkplatz des Krankenhauses. Und zwischen 21.20 Uhr und 21.30 Uhr hören ein paar Menschen in der Nähe einen lauten Knall. Um 22.50 Uhr wird Bärbel Bahnkopf in ihrem Auto aufgefunden. Sie sitzt auf dem Beifahrersitz mit einem Einschussloch an der linken Schläfe und sie atmet noch. Kurz darauf erhält Susanne, die Tochter, dann auch die Nachricht, dass ihre Mutter gefunden wurde. Woraufhin sie gleich ihren Bruder Frank informiert, der zu der Zeit als Soldat in Neubrandenburg stationiert ist. Sie sagt ihm, dass er zurück nach Bremerhaven kommen soll, weil etwas Schlimmes geschehen war. So, an dieser Stelle möchte ich dir schon mal ein Bild zeigen. Du siehst hier das Klinikum aus der Vogelperspektive. Wie würdest du denn jetzt erstmal die Situation einschätzen mit dem, was du bisher weißt?
Okay, also sie ist auf dem Parkplatz in ihrem Auto und hat ein Einschussloch in ihrer Schläfe. Dann ist sie wahrscheinlich einfach nach ihrer Schicht, hat sich fertig gemacht und ist zum Parkplatz und wurde dann dort von irgendjemanden mit einer Pistole oder irgendwas anderem getroffen. Aber Linda, ich weiß wirklich nicht, was da jetzt passiert sein soll.
Das ist die große Frage. Ich habe auf jeden Fall auch gedacht, dass es irgendwie total komisch ist, dass den Angriff auf Bärbel Bahnkopf, abgesehen von den zwei Zeugen, die den Knall gehört haben, irgendwie niemand mitbekommen hat.
Ja.
Also der Parkplatz ist ja nicht super groß, noch nicht weit weg vom Klinikum. Es sind noch Häuser, also wahrscheinlich Wohnhäuser um den Parkplatz herum. Und eigentlich müssen ja auch mehrere Personen gleichzeitig zu ihrem Auto gelaufen sein oder irgendwie unterwegs gewesen sein. Sie wird ja nicht die einzige Person gewesen sein im ganzen Klinikum, die um 20.30 Uhr Dienstschluss hatte.
Ja, deswegen wundere ich mich so ein bisschen, gerade weil du das auch nochmal gerade gesagt hast, dass es nur zwei Zeugen gab, die das mitbekommen haben und nicht noch mehr den Rettungsdienst, Polizei gerufen haben. Okay, spannend, okay.
In derselben Nacht verlässt Ingrid Remmers um 0.30 Uhr das Haus ihres Geliebten in Nienburg. Das liegt auch im Norden, in Niedersachsen ungefähr, zwischen Bremen und Hannover. Sie macht sich auf den Heimweg zu ihrem Ehemann und dem 12-jährigen Sohn. Ingrid ist 42 Jahre alt, Hausfrau und ebenfalls gelernte Friseurin. Von einer Telefonzelle aus unterwegs ruft sie noch einen Bekannten an und am 6. September möchte der Ehemann von Ingrid Remmers dann eine Vermisstenmeldung aufgeben. Seine Frau ist in der Nacht zum 5. September nicht mehr nach Hause gekommen. Der Ehemann wusste von der Affäre und hat das scheinbar auch irgendwie geduldet, aber dass sie dann nicht nach Hause gekommen ist, ist ihm dann doch trotzdem irgendwie aufgefallen, fand er komisch. Die Polizei vertröstet ihn damit, dass sie bestimmt noch auftauchen würde. Aber dann wird um 17 Uhr Ingrids Leiche gefunden. Sie liegt in einer Decke gewickelt auf dem Rücksitz ihres Autos auf dem Parkplatz des Bremer Arbeitsamtes. Sie wurde mit einem Schuss in die linke Schläfe getötet.
Wie weit ist Bremerhaven und Nienburg auseinander?
Also Bremerhaven und Nienburg, das sind ungefähr 130 Kilometer voneinander entfernt. Zeige ich dir aber dann nochmal später.
Okay.
Am selben Tag verstirbt auch Bärbel Badenkopf circa 40 Stunden, nachdem sie angeschossen wurde. Sind also beide Frauen gestorben. Sie wurden beide in ihren Autos gefunden. Und damit du dir auch nochmal genauer vorstellen kannst, um wie es bei den beiden Frauen geht, habe ich dir Bilder herausgesucht. Magst du mal beschreiben, was du siehst oder was dir auffällt?
Okay, also ich sehe die beiden Frauen. Kannst du mal sagen, wer links und wer rechts von den beiden ist?
Links ist Bärbel Bahnkopf und das rechts ist Ingrid Remmers.
Also ich muss sagen, die sehen sich sehr ähnlich. Vor allem die Haare sind beides sehr lockig und auch, ich glaube, eine ähnliche Frisur von der Länge. Und auch so kann ich mir vorstellen, von der Statur sind sie auch relativ ähnlich gebaut. Genau.
Ja.
Aber haben auch ein sehr schönes Lächeln, muss ich sagen.
Das ist auf jeden Fall was, das auch anderen vor dir aufgefallen ist. Das kann natürlich sein, dass das einfach eine Frisur ist, die zu der Zeit modern war. Aber ja, ich finde auch, sie sehen sich beide sehr ähnlich. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt wird dieser Mordfall bzw. diese Mordfälle irgendwie absurd und im Verlauf auch immer verwirrender. Jetzt nicht zuletzt aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Frauen, das Aussehen, das Alter. Sie waren beide Friseurinnen.
Viele Gemeinsamkeiten.
Und ob das ein Zufall ist, das werden wir erst noch erfahren.
Okay, dann erzähl weiter.
Wir haben ja jetzt schon zwei Tatorte und an beiden wurden natürlich auch Spuren bzw. Beweise gefunden. Und über die werde ich jetzt in den nächsten Minuten sprechen. Am Tatort von Bärbel Bahnkopf wurde eine rote Daunenjacke in ihrem Auto gefunden und das Problem ist, sie hatte gar keine rote Daunenjacke. Und es ist ja September, es muss ja ein sehr kalter September gewesen sein oder sie friert einfach schnell und hat sie sich noch schnell gekauft.
Und jetzt rate ich mal ganz kurz, bei der Ingrid wurde auch eine Daunenjacke gefunden.
Nee.
Schade.
Aber es gibt noch eine Jacke. Eine gemusterte Skijacke, die auf dem Gistemünder Friedhof gefunden wird. Du kannst ja mal die andere Übersichtskarte anschauen.
Ja.
Da siehst du hier das Klinikum.
Mhm.
Und der Friedhof ist da quasi direkt darunter.
Ah, ich sehe es. Und auf dem wurde eine zweite Jacke einfach gefunden?
Genau, eine Skijacke.
Okay.
Also eigentlich auch nochmal was, das nicht zu der Jahreszeit passt.
Ja.
Und an dieser Jacke hat man Blut von Bärbel Bahnkopf am Ärmel festgestellt.
Ich habe mich gerade gewundert, warum du mir das von der Skijacke erzählst, aber jetzt ergibt es ja Sinn.
Ja, jetzt ergibt das alles Sinn, sonst wäre es ja einfach nur eine Jacke.
Random Skijacke wurde gefunden, okay.
Genau, wir berichten jetzt jedes Mal einfach nach einem random Gegenstand, der irgendwo in der Nähe gefunden wurde. Ja.
Ja, und ich muss raten, stimmt das oder stimmt das nicht?
Außerdem wären da noch ihre Tasche und ihre Brieftasche ungefähr 250 Meter vom Klinikum entfernt gefunden. Hier gibt es jetzt auch unterschiedliche Informationen. Manche sagen, es wäre auf einem Privatgrundstück gewesen und andere sagen, es wäre auf einem Grab verscharrt. Ja, warum sollte man eine Tasche in einem Grab verscharren? Naja, das wäre auf jeden Fall in der Nähe von dem Fundort der Skijacke. Also das würde ja dann doch eher irgendwie zusammenpassen. In ihrem Auto werden noch Glassplitter gefunden, auch mit Blutspuren und einige Zigarettenstummel. Am Morgen des 5.9. finden Kinder bei dem Auto von Ingrid Remmers die EC-Karte von Bärbel Bahnkopf.
Ich finde es ja jetzt schon verwirrend, Linda.
Ich habe gerade deinen Blick gesehen und dachte mir so, hä, hat sie jetzt was im Auge? Ist sie ausgestiegen?
Nee, also ausgestiegen bin ich nicht, aber es ist wirklich, also random auch wieder.
Du siehst auf jeden Fall sehr verwirrt aus.
Okay, erzähl weiter.
Es wird an dem Tatort auch kein Projektil gefunden, aber die Ermittelnden können sich dann doch auf eine Tatwaffe bzw. auf ein Modell einigen. Es ist also bei beiden Morden das gleiche Modell.
Wie von der Bärbel.
Genau. Die Beweismaterialien werden dann ja natürlich an beiden Tatorten sichergestellt, also die Glassplitter und so weiter, und werden weitergeleitet, damit sie untersucht werden können. Das Problem ist aber, sie kommen dort nicht an. Und sie tauchen seitdem dann auch nie wieder auf. Sind einfach weg.
Von beiden Tatorten sind die Beweismittel weg?
Ja.
Okay, okay. Wir haben 1991.
Mhm.
Da ist doch die Polizeiarbeit, klar, wir sind jetzt schon mal viel weiter, auch so was Beweismittel und Identifikation von irgendwelchen Dingen angeht, aber trotzdem muss man doch 91 schon so weit gewesen sein, dass Beweismittel heil zur Kategorisierung gebracht werden.
Ich hatte bei der Recherche auf jeden Fall sehr viele What-the-fuck-Momente.
Mhm. Das verstehe ich, das kann ich verstehen.
Naja, abgesehen davon, dass die Beweismittel ja verschwunden sind, DNA-Analysen waren 1991 auch noch recht neu. Es gibt seit 1998 eine Datenbank zur Speicherung von DNA-Profilen in Deutschland. Die erste DNA-Analyse, die in einem Strafprozess in Deutschland zugelassen wurde, war im Jahr 1988. Ich habe mich allerdings auch gefragt, wie sie dann trotzdem feststellen konnten, dass das Blut an der Skijacke von Bärbel Bahnkopf ist. Das ist ja scheinbar irgendwie noch möglich gewesen. Am 18. September kommt ein Mann ins Polizeirevier und berichtet von einem Freund, der regelmäßig Autos klaut.
Das ist jetzt ungefähr 2 Wochen später, ne? Am 4. September, okay, und 18. okay.
Er ist bei der Polizei bereits bekannt als Opel-Knacker. Und um 5 Uhr morgens am Sonntag beginnt die Fahndung nach dem 20-jährigen Frank D. Er ist ohne Eltern in einem Heim aufgewachsen und wird dann kurz nach 9 Uhr verhaftet, kommt in Untersuchungshaft wegen schweren Diebstahls. Eines seiner gestohlenen Fahrzeuge wurde in der Nähe der Uni Bremen abgestellt, also beim Campus. Und im Kofferraum dieses Autos werden die Papiere eines weiteren Fahrzeugs gefunden, das in der Nacht zum 5. September, also kurz nach dem Mord an Bärbel Bahnkopf, gestohlen und in Nienburg, das ist der Ort, an dem der Geliebte von Ingrid Remmers wohnte, was ca. 80 Kilometer von Bremen entfernt, abgestellt wurde. Und damit wir jetzt genauer wissen, wo wir gerade sind, habe ich hier kleine Karte gebastelt. Und jetzt wissen wir, wo welcher Ort ist und wie weit sie ungefähr voneinander entfernt sind.
Ah, okay.
Also Bremerhaven ist am nördlichsten, quasi an der Nordsee direkt. Das ist der Fundort von Bärbel Bahnkopf. 70 Kilometer entfernt, weiter unten, das sind circa 50 Minuten Autofahrt, ist der Fundort von Ingrid Remmers. Und nochmal 80 Kilometer, also circa eine Stunde mit dem Auto, liegt dann Nienburg. Und das ist der Ort, in dem dieses Auto gefunden wurde und auch der Wohnort von Ingrids Affäre.
Ja, dadurch, dass es jetzt doch irgendwie 2 unterschiedliche Namen und dann kommt noch ein Autodieb dazu und dann sind 3 unterschiedliche Orte, hat man ja doch irgendwie jetzt zum Glück, danke Linda, einen Überblick über die ganzen Orte, auch wie weit sie sich voneinander entfernen. Falls ihr, liebe Zuhörenden, die auch sehen möchtet, könnt ihr sehr gerne auf unserer Instagram-Page nachschauen. Dort sind die auch veröffentlicht. Dann könnt ihr auch immer auf dem Laufenden bleiben, an welcher Stelle wir gerade bei unserer Folge sind.
Hast du jetzt ein bisschen den Überblick wieder gewonnen?
Ein bisschen, ja.
Warte mal ab, wir sind ja noch am Anfang. Am Montagabend gesteht Frank D. beide Morde. Wollte nicht mehr in kurzgeschlossenen Autos fahren, sondern die Schlüssel mit vorgehaltener Waffe einfordern. Als er Bärbel Bahnkopf bedrohte, verriegelte sie das Auto. Und deshalb hat er dann das Fenster eingeschlagen, wir erinnern uns an die Scherben. Und dann hat er auf die sich wehrende und schreiende Frau geschossen. Anschließend flieht er über den Friedhof, wo die Skijacke gefunden wurde, und bricht einen in der Nähe stehenden Audi auf. Er fährt dann zur Agentur für Arbeit in Bremen und dort sitzt er dann mehrere Stunden in dem gestohlenen Fahrzeug, wo er dann Ingrid Remmers aus einer Telefonzelle kommen sieht. Auf die geht er zu und versucht erneut, die Autoschlüssel einzufordern. Da hat aber die Rechnung nicht mit Ingrid Remmers gemacht. Die fängt nämlich an, Frank D. zu beschimpfen und versucht, in ihrem Auto zu fliehen. Frank D. schießt auf Ingrid Remmers. Da sie nach dem Schuss, laut ihm, so komisch zwischen den Sitzen lag, beschließt er, die Leiche auf die Rückbank zu legen und versteckt sie unter einer Decke. Dann wird ihm seine Tat doch bewusst und er flieht erneut.
Und er hat es einfach so gestanden? Oder also gab es dort irgendwie auch noch eine Vorgeschichte, dass, keine Ahnung, irgendwie bei der Befragung von der Polizei, dass er so unter Druck geraten ist oder so?
Vermutlich. Also er wurde ja morgens um 9 Uhr festgenommen und abends hat er dann ein Geständnis abgelegt. Kann natürlich gut sein, dass die Polizei ihn da eine Weile bearbeitet hat.
Ach so.
Wenn man sich öfter mal mit Kriminalfällen beschäftigt, bekommt man sowas in der Richtung ja auch öfter mit. Also, dass die Polizei quasi einen Täter brauchte und sich dann einen zurechtgeschustert hat. Wie findest du die Beschreibung sonst so?
Ja, also ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil, also klar, die beiden Frauen sehen sich super ähnlich. Und ich hatte mich so ein bisschen da jetzt gewundert, ob es da jetzt wirklich gar keinen Zusammenhang gibt und dass die Frauen sich wirklich einfach nur ähnlich sehen, dass das ein Zufall ist in dem Sinne. Aber ja, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ist es wahr oder falsch, das weiß ich nicht, aber es ist natürlich strange auf eine Art und Weise.
Die Polizei berichtet dann in einer Pressekonferenz von der Festnahme. Eigentlich hat Frank D. aber seine Aussage schon zurückgezogen.
Ach, schwierig.
Er hat nämlich mit seiner Anwältin telefoniert und außerdem hat er ein Alibi für den Tatzeitpunkt des Mordes an Bärbel Bahnkopf.
Ich finde das ja ganz schlimm, dass die das bei der Pressekonferenz dann schon preisgegeben haben.
Ja.
Obwohl er das zurückgezogen hat.
Hm. Knapp 2 Jahre später dann, am 18. Mai 1993, wird der Haftbefehl gegen Frank D. wegen der Morddelikte aufgehoben. Er bleibt allerdings dann noch weiter in Haft wegen anderer Delikte. Und am 9. Juli werden die beiden Mordfälle bei Aktenzeichen XY als Studiofall vorgestellt. Falls jemand Aktenzeichen XY nicht kennen sollte, das ist eine Sendung, die seit 1967 im ZDF ausgestrahlt wird. Und dort werden in kurzen, nachgestellten Videos Kriminalfälle vorgestellt mit zum Teil bereits bekannten Fakten der Polizei. Die ZuschauerInnen können dann im Nachhinein Hinweise liefern. Und dadurch konnten scheinbar schon ca. 40% der gezeigten Fälle gelöst werden. Bei den Morden an Bärbel Bahnkopf und Ingrid Remmers gab es zum Beispiel auch eine Belohnung in der Höhe von 3000 D-Mark. Ich finde es schon mal krass, dass es 2 Jahre gedauert hat. Und dazwischen gab es irgendwie keine Entwicklungen oder so, gab es gar nichts.
Ja, und im Prinzip kann Frank D. ja auch noch einen, also kann er ja auch ein Unschuldiger sein und für 2 Jahre dann hinter Gittern zu sein wegen zweifachen Mordes, obwohl er seine Aussage zurückgezogen hat.
Ja.
Finde ich auch schlimm. Einfach schlimm. Einfach ein Unding auch von der Polizei, das so darzustellen, als ob er der Täter ist.
Ja.
Obwohl er das mit seiner Anwältin zurückgezogen hat. Ja, und auch für die Familie von den beiden Frauen ja genauso schlimm. dass sie auch noch gar keine Gewissheit haben. Und es sitzt zwar jemand hinter Gittern, es sitzt jemand im Gefängnis, der für die Morde verantwortlich gemacht wird, aber so ganz aufgeklärt ist es ja immer noch nicht. Und dass es 2 Jahre dauert, bis es dann wieder Bewegung im Fall kommt, ist für die beiden Familien wahrscheinlich genauso schlimm oder fast das Schlimme.
Und jetzt passiert nochmal sehr, sehr lange gar nichts. Mehr als 20 Jahre später werden die Morde noch einmal untersucht, und zwar von einem Profiler, der aber bereits 1991 auch als Ermittler an den Fällen beteiligt war. Er kann allerdings auch keine neuen Erkenntnisse liefern. Es ist scheinbar auch umstritten, ob die Wahl von ausgerechnet ihm als Profiler so sinnvoll war, weil er, wie gesagt, schon mit den Morden zu tun hatte damals. Kann es aber allerdings auch nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, uns fehlt da beiden zu viel Hintergrundwissen, was so die Professionalität betrifft und ob man da noch zu sehr beeinflusst ist. Aber es liegt ja auch einiges an Zeit zwischen den ersten Ermittlungen und jetzt dem Profiling.
Und es gibt keine Beweismittel. Das finde ich mit am verrücktesten an dem Ganzen.
Und es gibt ja irgendwie auch keine Kameraaufnahmen.
Ja, und scheinbar juckt es ja auch gefühlt niemanden, dass die Beweise fehlen. Trotzdem wird jemand festgenommen.
Ich kann mir auch irgendwie fast nicht vorstellen, in einem Krankenhaus zu arbeiten, in dem es keine Überwachungskameras gibt. Die sind ja gefühlt jetzt eh überall, aber...
Ja, aber auf dem Parkplatz. Und es war 91.
1991 war da scheinbar noch nicht so wirklich ein Ding. Vielleicht war da noch eine Kamera auf...
Ja, ich glaube, das kam ja erst mit der Zeit.
...den Eingang gerichtet, aber sonst...
Ja, das kam ja wahrscheinlich echt erst mit der Zeit. Nicht nur wahrscheinlich, es kam mit der Zeit erst und...
Im Jahr 2015, also 24 Jahre nach den Morden, gibt es eine neue Theorie beziehungsweise den nächsten Aufklärungsversuch. Dafür werde ich erstmal ein paar Personen vorstellen und hoffe, dass wir dadurch zumindest ein bisschen den Überblick behalten. Es geht hier vor allem um 4 Männer, Ibrahim A. und seinen Sohn Bassam A. und Abed N., Bassams Schwager. Sie alle haben Verbindungen zu terroristischen Organisationen. Und dann gibt es noch Nidal A., er ist Bassams Cousin und Hauptzeuge der Staatsanwaltschaft. Seine Aussagen füllen ca. 2000 Seiten, in denen er von mehreren Gewaltverbrechen und Morden berichtet, unter anderem über Auftragsmorde in Dresden, Tschechien, Finnland und eben auch die Morde an Bärbel Bahnkow und Ingrid Remmers.
Die gesteht er oder beschreibt er das?
Nee, er beschreibt sie.
Interessant. Ganz andere Wendung jetzt.
Ja.
Nein, es ist doch nicht der Autoknacker.
Nidal A. ist in einem Lager im Südlibanon aufgewachsen und wurde von Leuten der PLO, das ist die Palestine Liberation Organization, beziehungsweise die palästinensische Befreiungsorganisation, im Alter von 9 Jahren im Umgang mit Waffen trainiert. Mit ihm zusammen ist auch sein Cousin Bassam A. in diesem Lager. Er beschreibt Bassam als eiskalt und ohne Gnade und erinnert sich auch daran, wie Bassam im Alter von 14 auf israelische Soldaten geschossen hat.
So jung.
Wir haben ja schon zu Beginn der Folge darüber gesprochen. Anfang 1991 herrscht der Golfkrieg. Die USA greifen Stellungen im Irak an. Bassam war zu der Zeit gerade in Schweden gemeldet und sollte Anschläge auf US-Stützpunkte in Norddeutschland geplant haben. Dafür beobachtete er unter anderem die US-Kaserne Galstedt in Bremen und dabei hat er angeblich Bärbel Bahnkow kennengelernt. Ich würde mir ja wünschen, dass ihr beim Zuhören auch mal klares Gesicht sehen könntet.
Ich hoffe nicht. Ich gucke hier wirklich manchmal wie ein... Wie ist das erste Auto?
Er soll sie dazu überredet haben, eine Bombe auf das Gelände der Kaserne zu fahren. Abgesehen von der Beziehung von Susanne, der Tochter von Bärbel Bahnkow, mit einem US-Soldaten, der zu der Zeit genau in dieser Kaserne in Galstedt stationiert war, konnten keine Verbindungen zwischen ihr und Bassam oder einer terroristischen Organisation festgestellt werden. Auch sonst soll sie keine politischen Motivationen oder extreme Neigungen gehabt haben. Am frühen Morgen, so zwischen 4 und 5 Uhr des 5. September, also der Tatnacht, soll Nidal A. seinen Cousin Bassam am Bahnhof Oldenbüttel abholen. Er und sein Komplize haben blutverschmierte Kleidung getragen und sagen:
Wir haben zwei Weiber umgenietet.
Das berichtet Nidal A. in seinen Aussagen bei der Staatsanwaltschaft. Die Taten konnten den Männern dann allerdings trotzdem nicht nachgewiesen werden.
Obwohl eine umfängliche Aussage gemacht wurde.
Ja.
Warum konnte das nicht denen nachgewiesen werden? Weil nur der, also nur einer und nicht der Täter ausgesagt hat und nur ein Zeuge des oder nur ein Freund des Täters? Und weil die Beweise vielleicht nicht mehr da waren?
Vielleicht auch das, aber die blutverschmierte Kleidung konnte ja auch nicht mehr sichergestellt werden. Aber nach so viel Zeit ist sie wahrscheinlich irgendwie schon verbrannt oder 100.000 Mal gewaschen worden.
Okay.
Bassam A. wird im Mai 93 aufgrund einer Mitgliedschaft in der ANO, die Abonidal-Organisation oder auch bekannt als Fatah Revolutionsrat, von dem Land Schweden in den Libanon abgeschoben. Auch der deutsche Verfassungsschutz ist schon auf ihn aufmerksam geworden. Er reicht dann allerdings eine Beschwerde ein und darf nach einigen Monaten wieder zurück nach Schweden. In Schweden werden Ibrahim A., Bassam A. und sein Schwager Abed N. im September 2001 zu lebenslänglicher Haft und im Südlibanon von dem Kriminalgerichtshof zum Tode verurteilt. Deshalb besteht Schweden dann darauf, dass eine Abschiebung vermieden wird. 2015 stehen die drei Männer wieder vor Gericht in Frankfurt-Oder wegen des Mordes an einem libanesischen Autohändler und seiner Ehefrau. Der soll früher Leibwächter von dem damaligen PLO-Chef Yasser Arafat gearbeitet haben. Beide Personen wurden unter anderem mit einem Schuss in die Schläfe getötet.
Na, das kennen wir ja irgendwoher.
Also genauso wie bei Bärbel Bahnhof und Ingrid Remmers. Die Ermittelnden gehen von einem politisch-terroristischen Hintergrund und verfeindeten palästinensischen Gruppen aus. Wie findest du denn jetzt diese Theorie?
Ja, es ist eine super krasse Wendung. Also mit sowas habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist, plötzlich sind wir in Schweden und sonst was für Ländern. Und also es ist natürlich irgendwie auch super verrückt, dass man in so eine Richtung dann doch ermitteln kann und Verbindungen herstellen kann. Und natürlich kann es kann natürlich sein, dass es so ist. Man, jede Person hat ja Seiten an sich, die sie wahrscheinlich nicht mit jedem teilt. Wie zum Beispiel die Bärbel Bahnhof, die anscheinend Kontakt zu dem einen hatte. Oder vielleicht, man weiß es ja nicht. Oder ich weiß es ja nicht bisher. Es ist ja nur nach seiner Aussage. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt davon halten soll, weil das ist ein bodenständiger Beruf, den sie gewählt hat. Dann hatte sie Familie, sie war ja eine bodenständige Person, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und plötzlich hat sie Verbindungen zu terroristischen Personen. Das ist irgendwie gar nicht so richtig fassbar. Aber was ist schon fassbar, wenn man eine Person nicht richtig kennt? Also
wir kennen jetzt die beiden auch nur von Erzählungen und Berichten, beziehungsweise du ja jetzt nur von meinen Erzählungen.
Ja.
Aber irgendwie passen die da beide nicht so richtig rein in diese Theorie. Ich habe mich auch gefragt, wie beide Frauen da jetzt in diese Planung von Anschlägen involviert sein sollen. Bassam A. hat ja gesagt, wir haben zwei Frauen getötet. Kann man seine Gedanken und Neigungen auch tatsächlich so lange vor seiner Familie und den engsten vertrauten Personen verstecken, dass sie nichts davon wussten?
Ja, das war das, was ich mich auch gefragt habe, weil
kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Haben sie dann, nachdem Bärbel Bahnhof gesagt hat, nee, ich mach's doch nicht, Ingrid Remmers gefunden, die fast genauso aussieht, ähnliches Alter hat und ähnlichen Beruf hatte?
Ja. Ich bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht.
Ich muss dich jetzt leider auch ein bisschen enttäuschen. Das wird jetzt nämlich noch absurder.
Warum dachte ich mir das jetzt schon?
Und zwar sind wir jetzt im Jahr 2016 und wir haben einen neuen Verdächtigen, der Ehemann von Ingrid Remmers.
Der hat die bestimmt verwechselt.
Er hat seine Ehefrau mit einer anderen Person in einer 70 Kilometer entfernten Stadt verwechselt?
Ja.
Genau. Wir wissen ja schon von der Affäre von Ingrid und es kann natürlich sein, dass der Ehemann, der ist Wilfried Remmers, das dann doch gar nicht so okay fand und die Wut irgendwann doch so groß wurde, dass er sie töten wollte.
Und man vermutet jetzt sozusagen, dass der Ehemann die ganze Nacht hinter seiner Frau Ingrid her war und er sie dann gefunden hat, nachdem sie bei ihrem Geliebten war und dann mit einem Schuss getötet hat.
Dafür hätte er sie aber irgendwie auch die ganze Nacht verfolgen müssen. Und ich habe mich halt auch gefragt, was war dann mit dem Sohn in der Zeit? Der hätte das ja auch irgendwie mitbekommen müssen, wenn beide Elternteile die halbe Nacht nicht da sind. Wir wissen jetzt aber allerdings auch nicht, wie lange Ingrid bei ihrem Geliebten war, also wann sie zu ihm gefahren ist. Wir wissen ja dann erst von der Rückfahrt und von der Telefonzelle.
Ich frage mich auch tatsächlich, warum man nicht schon vorher auf die Idee gekommen ist, bei den beiden Frauen im näheren Umkreis zu ermitteln. Oder vielleicht haben sie es gemacht und sind auf nichts gestoßen und jetzt nach, keine Ahnung wie viel, 20, 30 Jahren, müssen sie mal doch nochmal die Akten nochmal neu aufrollen und nachschauen. Ja, irgendwie kommt das so gestückelt. Es kommt erst ein Verdacht mit einem Autoknacker, einem Autodieb. Dann Jahre später diese andere Idee mit den terroristischen Anschlägen und dann nochmal zwei Jahre später, ein Jahr später war das ja dann, mit dem Ehemann. Warum hat man nicht schon vorher in diese Richtungen ermittelt? Oder also ich weiß es ja jetzt, also ich kenne den Fall ja jetzt wirklich nur durch dich und habe den ja auch vorher, ich kenne den auch nicht von vorherigen Podcasts oder so. Deswegen wundere ich mich einfach, wie diese Ermittlungsarbeit abgelaufen ist.
Das dachte ich mir auch bei diesen terroristischen Anschlägen. Wir haben so lange nichts davon gewusst, bis da eine Person kam, die darüber aussagt. War 1991 Terrorismus egal? Wurde das irgendwie nicht beobachtet vom Verfassungsschutz? Gab es den damals noch nicht? Es fällt mir insgesamt auch total schwer, überhaupt nachvollziehen zu können, warum man sich dazu entschließt, eine andere Person umzubringen. Also jetzt zum Beispiel bei dem Verdacht des Ehemannes, warum hat er dann noch eine zweite Person, zu der überhaupt keine Verbindung hat, getötet? Ich weiß da leider auch nicht genau, wie die Theorie der Ermittelnden ist. Also ob er Bärbel Bahnkopf dann zufällig ausgewählt haben soll und sie zufällig ähnlich aussieht und auch Friseurin war. Oder ob er den zweiten Mord dann doch schon länger geplant hat. Er hat ja zuerst Bärbel Bahnkopf getötet. Also die Mordzeitpunkte sozusagen passen ja irgendwie nicht so ganz in die Theorie. Er müsste ja irgendwie wissen, wo seine Ehefrau dann wann ist. Wenn er sie verfolgt und dann aber ja zuerst Bärbel Bahnkopf erschießen muss, dann hätte er zwischendrin die Verfolgung abbrechen und erstmal nach Bremerhaven fahren müssen. Und danach dann Ingrid wiederfinden.
Laut der Theorie.
Oder er hätte sie halt ab Nienburg oder keine Ahnung wo verfolgen müssen.
Ja, wurde mal überlegt, die beiden Mordfälle auch unabhängig voneinander aufklären zu wollen, zu ermitteln?
Ja, ist wieder eine neue Theorie.
Die Theorie gab es bestimmt schon bei den Ermittelnden, aber es klingt natürlich auch spannend, wenn es ein Doppelmord ist.
Wie du auch schon gesagt hast, ich finde es einfach total verwirrend. Der ganze Fall ergibt irgendwie so wenig Sinn für mich. Auch die verschiedenen Vermutungen, Theorien, die bisher alle ins Leere gelaufen sind. Und gleichzeitig ist es auch super tragisch, finde ich, dass die Morde bis heute nicht aufgeklärt wurden.
Ja.
Dass zwei Frauen in der Mitte ihres Lebens so total plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Aus dem Leben ihrer Familien und FreundInnen. Und das ist auch etwas, das die beiden Kinder, Frank und Susanne, immer noch sehr beschäftigt. Sie sagen dazu unter anderem Folgendes.
Mord verjährt nur, wenn sich keiner kümmert. Wir geben uns nicht zufrieden, es muss weitergehen.
Es fließen auch noch nach 32 Jahren Tränen. unser Leben und auch das unserer Kinder wäre so ganz anders verlaufen ohne diesen Mord. Und deshalb haben sie auch einen Anwalt beauftragt, um die Fallakten gemeinsam durchzusehen. Das sind insgesamt 16 Aktenordner. Sie geben also nicht auf und sie versuchen weiter, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären. Und damit sind wir dann auch am Ende unserer allerersten Folge, am Ende unseres allerersten Falls angekommen. Zum Abschluss habe ich hier noch zwei Bilder für dich, Clara. Einmal ein Bild von Bärbel Bahnhof und ihren beiden Kindern. Also ein altes Bild, vermutlich kurze Zeit vor dem Tod der Mutter aufgenommen. Ihre Kinder sind schon beide erwachsen.
Die sehen sehr glücklich zusammen aus, ja, möchte ich sagen.
Vor allem Mutter und Tochter haben ähnliche Frisuren auf dem Bild. Man sieht einfach irgendwie, dass die zusammengehören.
Ja. Und die gleiche Kette.
Das ist natürlich nur ein Foto, eine kurze Momentaufnahme. Da kann man viel reininterpretieren.
Ja, aber es sieht so harmonisch aus. Und das kann man, das möchte ich jetzt gut und gerne hier mal reininterpretieren.
Und dann habe ich noch ein Bild aus diesem Jahr, das beim Interview aufgenommen wurde.
Spannend, wie sie sich entwickelt haben. Also ich muss sagen, man erkennt sie aber schon, wenn man mal genau hinschaut und so rumswipet.
Ja, man muss sich auch vorstellen, dass zwischen diesen Bildern über 30 Jahre liegen. Ja. In dieser Zeit bin ich geboren worden, bin aufgewachsen, habe Ausbildung, Studium und so weiter absolviert.
Ja, wie schlimm muss das auch sein von der Ingrid Remmers, der Mann, dass er nach so langer Zeit verdächtigt wird, beide Frauen getötet zu haben, obwohl er ja zu Bärbel Bahnhof gar kein Verhältnis auch hatte.
Ja.
Angeblich.
Vor allem jetzt wird er in zwei Morden auch noch verdächtigt. Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Tragische, dass so nach so langer Zeit dann immer noch keiner weiß, was genau in dieser Nacht oder in den beiden Tagen auch passiert ist.
Ja.
Umso stärker finde ich es, dass die beiden Kinder von der Bärbel Bahnhof immer noch kämpfen und in Gedenken an ihre Mama diesen Fall aufklären möchten.
Es gibt wahrscheinlich auch viel, viel mehr ungelöste Fälle. Und ich finde es auch irgendwie total hart, dass es ja immer wieder Theorien gab, immer wieder Verdächtigungen. Und ja, dann eine kurze Zeit auch eine Erklärung und dann hat sich das leider doch nicht bestätigt und dann wurde irgendwie die Hoffnung groß und direkt wieder zerschlagen, weil die Angehörigen dann doch keine Antwort hatten. Und auch wenn man vielleicht irgendwann eine Antwort bekommt, der Tod eines geliebten Menschen, das lässt einen ja nie so wirklich los, dass wird vielleicht mit der Zeit ein bisschen einfacher, damit umzugehen, aber es wird dich vermutlich den Rest deines Lebens begleiten.
Vor allem auch, wie du meintest, dass immer noch nach 32 Jahren die Gefühle so hochkochen und dass sie ja immer noch ihre Mama vermissen. Ich glaube, das ist natürlich, dass man seine Mama vermisst, vor allem, wenn man ein gutes Verhältnis hatte zu ihr. Ja, und dass man immer noch so auch daran hängt und an die Zeit wahrscheinlich gut und gerne zurückdenkt. Und wenn man nochmal sich dieses Bild anschaut von den beiden Kindern, wie sie auch hinter ihrer Mama stehen, wie schlimm muss das sein, dass man am Morgen aufwacht und sie ist nicht mehr da, so, und wurde ermordet. Ich glaube, das ist echt nochmal echt andere Gefühle, die dann hochkommen.
Du hattest ja jetzt deine eigene kleine Theorie, dass es gar kein Doppelmord war und Fälle nochmal einzeln betrachtet werden sollten. Findest du sonst eine der vorgestellten Theorien am naheliegendsten?
Ach, ich finde tatsächlich keine der drei Theorien plausibel für mich. Also klar kann es ein Autodieb gewesen sein, er hat aber ein Alibi. Also nach meinem logischen Prinzip fällt er ja raus. Dann die terroristische Theorie. Weiß ich jetzt auch nicht, wie realistisch das ist. Und kann ich mir in meinem Weltbild nicht so richtig vorstellen, tatsächlich. Dass halt auch die ganze Familie nichts von, ja, ich möchte jetzt mal Machenschaften sagen, gehört hat. Und dass beide Frauen super ähnlich zueinander sind, sich super ähnlich auch aussehen und beide da involviert sind, das weiß ich nicht, das ist für mich sehr irgendwie so ein bisschen undenkbar auch. Und dann die dritte Theorie mit dem Ehemann, wie schon gesagt, ich finde das strange, dass er noch eine andere Frau dann tötet, zu der er keinen Bezug hat, das weiß ich nicht, deswegen finde ich keine der Theorien für mich gerade überzeugend. Und deswegen hatte ich auch die Idee gehabt, dass es vielleicht auch kein Doppelmord ist, sondern dass es unabhängig voneinander. Natürlich muss man dann wieder mit der Schläfe sehen. Die wurden beide auf die gleiche Art und Weise getötet. Es kann dann vielleicht auch eine vierte Person gewesen sein und niemand von den dreien.
Ich habe auf jeden Fall auch noch super viele Fragen im Kopf.
Ja.
Und ich hoffe einfach sehr, vor allem für die Angehörigen, dass die Morde doch noch irgendwie irgendwann aufgeklärt werden können. Und dass sie eine Antwort finden und dass sie dann damit abschließen können.
Ja, ja. Vielen Dank für den Fall. Verrückt, dass du direkt mit einem Cold Case auch gestartet bist in unseren Podcast.
Auf jeden Fall sehr unbefriedigend bei einer Recherche, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich dann auch manchmal ein bisschen in die Themen verrannt, weil man da teilweise ja auch sehr viel drüber nachlesen kann und in so einen kleinen Recherchetunnel fährt. Mhm. Dann würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Pflegefachmord.
Ja.
Nächstes Mal ist dann Clara dran und wird uns einen Fall erzählen. Wir hören uns dann am nächsten dritten Freitag im Monat. Folgt uns so lange gern bei Instagram, um informiert zu bleiben.
Wir freuen uns auf Feedback. Wir freuen uns, dass ihr auch den Fall gehört habt und uns begleiten möchtet an unserem Podcast-Projekt. Und sind natürlich auch gespannt auf eure Anmerkungen. Vielen Dank fürs Hören. Macht's gut und bis bald.
Auf Wiederhören.